Rhythmuskontrolle durchführen.
Also wenn wir halt eine vermisste Person suchen, wo wir wissen, es ist zeitkritisch, dann können wir auch mehr machen.
Heute machen wir etwas Besonderes. Wir heben ab und fliegen über die schöne Hansestadt Greifswald. Nicht nur das, wir retten sogar Menschen. Wie? Ganz einfach. Kollege Paul Remde fliegt eine Rettungsdrohne. Und ihr, wir, kommen einfach mit. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann.
Paul, Anfangsfrage. Hast du Flugangst?
Nein, das wäre sehr komisch.
Paul, du leitest mit deinem Kollegen Oliver Richter die Rettungsdrohnenstaffel im Kreisverband Ostvorpommern Greifswald. Eine Drohne rettet Leben aus der Luft. Heißt was?
Die Drohne kann viel, aber nicht alleine retten. Aber wir unterstützen gerade in der Vermisstensuche aktuell. Das heißt, wir versuchen mit unserer Technik die Hunde, mit denen wir zusammenarbeiten, zu unterstützen, dass wenn Personen abgängig sind oder den Weg nicht finden, dass wir denen helfen können, wenn sie in einer Notsituation sind und hoffentlich rechtzeitig da sind. In diesem Sinne kann die Drohne Leben retten, aber nicht alleine und nur in der Gemeinschaft.
Das ist sehr hochwertige Technik, die zum Einsatz kommt. Was hat das alles für einen monetären Wert?
Alles zu beziffern, was wir brauchen, ist immer schwierig, aber wir reden da schon so von insgesamt 10.000 Euro aufwärts. Mhm.
Wie ist das mit dem Luftfahrtrecht? Da darf ja nicht jeder einfach so mit einer Drohne abheben. Wir als DHK haben da bestimmten Sonderstatus. Oder wie läuft das?
Das ist ganz richtig. Also wir dürfen mehr als die Privatperson. Wir dürfen vor allem in mehr Gebieten fliegen, weil es für uns widersinnig wäre, wenn wir in die Sperrzone nicht rein dürfen, die sehr vielfältig eigentlich sind. Also selbst über bewohntes Gebiet darf man nicht so einfach fliegen, weil da Persönlichkeitsrechte schnell verletzt werden. Wir müssen von Autobahnen, Landstraßen und vielen anderen Dingen Abstand halten als Privatperson, wenn wir fliegen, was leider die wenigsten wissen, weil sie die Ausbildung nicht haben. Wir dürfen diese Dinge, müssen aber wiederum andere Regularien einhalten, dass wir sehr viel Sorgfalt darauf legen, wann ist was notwendig, die Vorbereitung treffen, dass der Flug eben auch sicher durchgeführt werden kann und ohne extra Risiko. Wir wägen dabei aber immer ab, was können wir erreichen mit unserer Drohne und welche Gefährdung gehen wir dafür ein. Also wenn wir halt eine vermisste Person suchen, wo wir wissen, es ist zeitkritisch, dann können wir auch mehr machen, als wenn es nur heißt, vielleicht mal ein Lagebild oder es ist gutes Wetter. Dann gucken wir schon, dass wir natürlich die Risiken möglichst gering halten. Denn nichts wäre schlimmer, als dass wir während der Rettungsaktion vielleicht sogar noch mehr Schaden verursachen.
Wie sieht so eine Rettungsaktion, so ein Einsatz konkret aus?
Der Einsatz beginnt mit uns meistens damit, dass wir eine Alarmierung bekommen von der Leitstelle. Meistens geht diese zeitgleich mit der Rettungshundestaffel raus, mit der wir ja zusammenarbeiten, oder wir sind ja ein gemeinsamer Zug der biologischen und technischen Ortung. Das heißt, die Hunde übernehmen die biologische Komponente, wir sind die technische Komponente und in den meisten Fällen werden wir gemeinsam alarmiert. Dann gibt es eine Absprache unter uns, wer kann zum Einsatz, wer kann nicht. Dadurch, dass wir es alle ehrenamtlich machen, müssen wir gucken, ob wir uns dafür die Zeit gerade nehmen können. Dann müssen wir tatsächlich prüfen, ob die äußeren Bedingungen für uns mit der Drohne überhaupt passend sind. Der Hund kann bei Wind und Wetter raus und der kann immer seine Nase einsetzen und die Person suchen. Wir müssen halt gucken, regnet es, wie ist der Wind, wie sind die Temperaturen, was ist angesagt, welche Gebiete wären für uns jetzt gerade von Interesse, also können wir dort helfen oder nicht. Und daraufhin wird sich dann an der Rettungswache, wo unser Einsatzfahrzeug steht, getroffen. Oder es wird abgesprochen, dass Leute auch direkt hinfahren, weil ja unsere Mitglieder über das ganze Gebiet verstreut sind. Also wir haben auch aktive Mitglieder aus Anklam, wo wir natürlich mal gucken, wenn in deren Nähe der Einsatz ist, dann müssen die nicht erst zu uns zur Wache nach Greifswald fahren. Nachdem wir uns dann, ich sag mal, am Einsatzort eingefunden haben, wird ganz normal erstmal eine Stärkemeldung abgegeben bei der verantwortlichen Person, meistens bei der Einsatzabschnittsleitung oder der Polizei. Und von denen bekommen wir dann unsere konkreten Aufgaben. Also meistens sind wir in einer gewissen Warteposition, ob es Erkenntnisse gibt, in denen wir suchen sollen. ob wir nur was ausschließen sollen oder ob vielleicht schon ein Spürhund, also der Mantrailer, eine Spur aufgenommen hat bis zu einem Gebiet, wo er vielleicht nicht weiterkommt oder wo es zu gefährlich für unsere anderen Rettungskräfte wird. Man stelle sich vor, wir kommen an ein Wassergebiet und dann beim Schilf hört halt der Hund auf und er kann nicht weiter. Dann können wir zum Beispiel mit der Drohne natürlich das Wassergebiet von der anderen Seite abfliegen. Oder wenn wir in einer morastigen Gegend sind oder in einem Gebiet, das stark befahren ist, wo wir die Hunde nicht ohne weiteres in die Suche schicken können, oder wir kommen eben an Gleisanlagen oder ähnliches, da können wir dann helfen. Zum Beispiel auch ganz konkret bei vielen Gebieten, die auch nachts durchaus verschlossen sein können. Ne? Wenn ein Tor kommt irgendwo, dann muss man nicht erst der Polizei Bescheid sagen, sondern wir können schon mal rüberfliegen und von oben vielleicht die Suche weiterführen.
Jetzt hast du ja wirklich sehr spannend herausgeführt, was die Drohne alles kann. Was kann denn die Drohne nicht? Wo kommt sie an ihre Grenzen?
Oh, die Grenzen sind eigentlich relativ eng. Ich glaube, die meisten Leute stellen sich meistens mehr vor, was sie kann, als dass es dann wirklich so ist. Wir kennen vielleicht alle aus den Filmen, dass halt ein Wärmebild oder Infrarotbild eingeblendet wird und dann sind die Leute ganz klar darauf zu sehen, bei Tag und bei Nacht. Das ist nicht der Fall. Wir müssen uns ja vorstellen, wir haben letztendlich nur zwei verschiedene Kameras in der Luft, die halt einen gewissen Abstand sozusagen zum Boden haben, je nachdem in welcher Höhe wir fliegen. Und mit diesem Bild müssen wir arbeiten. Das heißt, wir müssen ja auf dem Bild erstmal die Personen überhaupt erkennen können. Und das ist eben gar nicht so leicht. Und auch das Wärmebild hilft da nicht immer, weil das immer nur den gesamten Bereich anzeigen kann. Also es zeigt nicht nur eine warme Person an, sondern wenn wir uns vorstellen, da ist ein Baum oder ein Ast, der sich genauso aufgewärmt hat tagsüber, dann leuchtet der genauso hell wie die Person oder sogar heller und die Person verschwindet auf dem Bild förmlich. Oder wenn es dunkel ist, wir haben mehrere dieser Wärmesignaturen, wie wir sie nennen, die nicht eindeutig sind, dann wird es auch schwer, die alle zu kontrollieren, weil wir dann ja nicht auf das Sichtbild wechseln können. Im Sichtbild ist ja alles dunkel. Insofern muss man da schon Abstriche machen, was geht und was geht nicht. Und zum Beispiel über sehr bewaldetem Gebiet können wir nicht arbeiten. Das Blattwerk erlaubt uns nicht durchzugucken. In sehr belebten Fußgängerzonen zum Beispiel brauchen wir mit der Drohne nicht groß anfangen zu suchen, weil da sehen wir 25 Leute auf einem Quadratkilometer und wissen dann immer noch nicht, wer derjenige ist. Also da kommen wir relativ schnell an Grenzen. Was wir aber gut machen können, sind große Freiflächen absuchen oder eben konkrete Verdachtsmomente aus einem anderen Blickwinkel sich anzugucken, ohne dass eben andere Leute gefährdet werden. Das ist so das, was wir gut leisten können. Wir können gut Lageübersichten sozusagen erstellen, dass wir von oben ein Foto machen können. Wir können ganze Karten wie bei Google Maps erstellen von oben, die dann ganz aktuell sind, wo wir Gefährdungspotenziale einschätzen können für die Hunde oder auch Suchgebiete daran überhaupt erstmal festmachen können, weil in anderen Karten ist ja vielleicht nicht denn der aktuellste Bauzaun drin. Es könnte ein Überschwemmungsgebiet sein. Wir sind vielleicht auch mal nach einer Sturmlage unterwegs. Da können wir von oben natürlich viel besser gucken, welche Gebiete geeignet sind und vor allem gefahrfrei für unsere anderen Kameraden und Kameradinnen sozusagen zu betreten sind. Das können wir leisten.
Ganz schön viel. Jo. Paul, du sitzt im Rollstuhl. Wie machst du das im Einsatz?
Da muss man sagen, dass die Drohne für mich eigentlich das beste Mittel ist und ich nur über die Drohne überhaupt zum DRK gekommen bin. Meine Frau ist schon lange mit unserem Hund aktiv in der Rettungshundestaffel und sie erzählte mir, dass eben da die Idee besteht, diese Hunde einfach mit einer anderen Komponente noch auszurüsten, dass man ja vielleicht mal mit einer Drohne überlegen könnte. Und da war ich dann sofort Feuer und Flamme, weil genau das kann ich halt leisten. Ich muss eben nicht selber über Stock und Stein, was mit dem Hund und dem Rollstuhl nicht ginge, aber mit der Drohne, die kann ich eben von einem normalen Platz steuern, die kann ich aus meinem Auto raussteuern. Ich habe ein Auto, mit dem ich selbstständig zu den Einsätzen fahren kann und kann eben dort meine Leute unterstützen, sei es selber als Pilot oder als Flugleiter oder indem ich die Bilder auswerte an dem Monitor. Da kann ich sozusagen viel machen und das Handicap steht halt keineswegs sozusagen irgendwie im Wege.
Ihr ergänzt euch ganz gut, ne? Also sowohl Drohnenstaffel als auch Rettungshunde und du und deine Frau mit eurer Arbeit. Schön, so nehme ich das wahr.
Ja, wir müssen müssen manchmal würfeln, wer in den Einsatz gehen darf. Wenn man noch zwei Kinder zu Hause hat, beide wird es dann immer schwierig und okay. Da müssen wir tatsächlich manchmal gucken, wer bringt den größeren Mehrwert in der Situation. Und daran sieht man eben, alles hat seine Grenzen, aber man versucht bestmöglich zu helfen.
Gibt es, Paul, ein besonderes Erlebnis, das du erinnerst?
prägendsten Momente sind bisher eigentlich Ausbildungsmomente gewesen, weil es in Teterow jedes Jahr ein zentrales Ausbildungswochenende für die Hunde gibt. Und wir beschlossen hatten, von Anfang an die Drohne dort mit einzubinden, einfach um Kontakte zu knüpfen, um zu sehen, dass die Ausbildung ein bisschen harmonisiert wird im ganzen Landesverband, dass man sich gegenseitig unterstützt und da zu sehen, wie man zusammenarbeiten kann, wie man diese neue Technik nutzen kann für alle und wie die Gemeinschaft dort zusammenarbeitet, gerade mit den Hunden und der Drohne, die sich aneinander gewöhnen müssen, die lernen müssen erstmal, wer kann denn was leisten. Das sind so die Sachen, die mir als Ausbilder dann schon mit am meisten eigentlich im Gedächtnis hängen geblieben sind bisher.
Wenn ich ins Team kommen möchte, als Interessierter, was muss ich mitbringen?
Nichts. Grundsätzlich erstmal gar nichts, außer Interesse daran, anderen zu helfen, ein bisschen Interesse an der Technik und man muss eben auch gucken, dass man bereit ist, in die Einsätze zu gehen. Also man braucht diesen gewissen Aspekt der Freizeit, den man bereit ist, dafür zu opfern, weil wir das ja alles für den Einsatzfall machen. Aber ansonsten, man muss nicht besonders sportlich sein, man muss keine Sonderfähigkeiten mitbringen. Wir bringen es den Leuten alles bei und wir haben so vielfältige Aufgaben eben vom Drohne fliegen, über die Planung, über die Auswertung des Bildmaterials, über die Wartung der Technik, wo wir immer Hände brauchen, die uns helfen können. Dadurch ist jede Fähigkeit sehr gefragt und sehr willkommen, solange man bereit ist, im Team zu arbeiten und irgendwie seine eigenen Ansprüche manchmal ein bisschen hinten anzustellen, wenn der Einsatz eben kommt. Weil wir werden häufig nachts gerufen und dann heißt es halt, wir müssen raus. Oder der Einsatz beginnt abends und geht dann sehr lange. Also es ist einfach eine Sache, es ist nicht mit ein, zweimal Training die Woche abgegolten, sondern das ist dann das nur, was man machen muss, um einsatzfähig zu sein. Und die kommen dann meistens zu den ungünstigsten Zeitpunkten, wie es immer so ist im Leben.
Habt ihr einen Bedarf an Menschen, an Nachwuchs?
Ja, definitiv immer. Wir sind in der glücklichen Situation, dass im Laufe des letzten Jahres wir Verstärkung bekommen haben, die wir gerade ausbilden. Aber wir haben immer noch Luft nach oben, dass wir mehrere neue Mitglieder, egal welchen Alters und welcher Herkunft und sowas, sehr gerne bei uns willkommen heißen würden.
Gut, das nehme ich jetzt mal als Aufruf und ich kann gerne nochmal die Seite, ne, die Website in die Shownotes packen. Und wer sich interessieren möchte, wer mitmachen möchte, meldet sich dann dort. Ne?
Sehr gerne. Bei dir. Egal ob per Mail oder auch per Telefon, wir sind da immer erreichbar und melden uns dann auch gerne zurück und bieten auch immer an, dass die Leute vorbeikommen können, sei es zu einem Training oder sich nur mal die Technik angucken. Und dann finden wir für jeden den Platz, mit dem er vielleicht Spaß bei uns in der Gemeinschaft hat.
Okay, das ist der Aufruf an draußen, an dich, lieber Zuhörer, an euch da draußen. Kommt mit ins Team. Paul, du machst das ja alles ehrenamtlich. Womit verdienst du deine Fischbrötchen?
Ich arbeite tatsächlich zumindest Teilzeit, so zwischen 20 und 25 Stunden die Woche in der BDH-Klinik Greifswald. Kümmere mich da um die Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne und unterstütze, wo ich kann. Und meine Frau ist ebenso werktätig, dass wir halt uns das teure Hobby DRK dadurch leisten können.
Es ist ja nicht nur ein teures Hobby, sondern ein teures Hobby. Es ist ein schönes Hobby.
Es ist ein sehr schönes und es gibt eben sehr viel zurück. Also insofern
ja, das höre
macht
ich
man es gerne. Und wegen des Geldes macht es keiner. Das wäre auch Quatsch, sondern es geht um die Gemeinschaft. Und dadurch ist auch der, glaube ich, der Zusammenhalt auch nochmal ein ganz anderer, weil die Leute wissen, wofür sie es tun. Und es ist halt Kameradschaft und nicht Kollegen. Das ist ein großer Unterschied.
Das höre ich in so vielen Stellen und das ist jedes wunderbar, jedes Mal das zu hören. Ja. Paul, eine vorletzte Frage. Mit Blick aufs Große und Ganze, gibt es aus deiner Sicht Dinge, die gesellschaftspolitisch besser werden müssen?
Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass es einfach überall mehr Vernetzung und Zusammenarbeit gibt. Grundsätzlich alleine schon das Engagement oder die Wertschätzung des Ehrenamtes muss definitiv gestärkt werden. Und der Rest ergibt sich dann, wenn die richtigen Leute zusammen sind und diese Wertschätzung einfach von allen Seiten kommt für das, was man tut. Wenn ich sehe, wie viel wir in Eigenregie für diese Ausbildung der Drohnenstaffel jetzt sozusagen leisten mussten, weil es einfach noch nicht viel gab und man immer wieder auch auf Probleme gestoßen ist. Es wäre schön, wenn von diesem Wissen, was man jetzt selber hat, einfach andere auch mehr profitieren können und man gleichzeitig auch was davon zurückbekommt. Und ich glaube, gerade Katastrophenschutz und diese Sachen müssen im Ehrenamt noch viel stärker ineinander greifen, dass da einfach die Leute, die es machen wollen, auch wirklich ihr Potenzial entfalten können. denn es wird mehr werden und es wird mehr gebraucht werden. Und jedes Jahr, was man irgendwie verzögert mit gewissen Dingen, wird uns später vielleicht mal auf die Füße fallen.
Deswegen haben wir ja auch vor einem Jahr die Kampagne initiiert, den Bevölkerungsschutz im Land zu stärken. Und wir werden nicht müde, darauf aufmerksam zu machen und die, gerade wenn es um das Thema Wertschätzung geht, ne, oder Bedingungen für ehrenamtliche Helfer zu verbessern. Letzte Frage. Du bist ein Kind aus Greifswald oder wo kommst du genau her?
Ich bin Zugezogener.
Okay,
heißt? Also ich komme ganz gebürtig aus Neuruppin in Brandenburg, habe meine Schulzeit in Berlin verbracht, da eben auch meine Frau kennengelernt und wir sind dann beide zum Studium nach Greifswald gezogen und sind hier einfach hängen geblieben, weil es ein schönes Städtchen ist, gerade für die Kinder mittlerweile zieht uns momentan nichts in die Großstadt zurück und mit dem Engagement, was wir hier halt noch haben, gerade auch ehrenamtlich, passt das einfach irgendwie für uns momentan gut zusammen und hoffentlich auch noch viele Jahre. Also ich fühle mich als Greifswalder mittlerweile und oder als Pommer.
Ist ja auch eine wunderschöne Stadt. Paul, gibt es einen Ort, den du und deine Familie vielleicht auch oft besucht, den du empfehlen kannst für die anderen Zugezogenen oder für die Heimischen, der dir am Herzen liegt, wo du vielleicht Kraft tankst mit deiner Familie oder auch allein?
Eigentlich gar nichts Besonderes, wobei ich immer sage, je mehr Zeit man am Wasser verbringt und in der Natur, was Besseres kann man hier oben nicht machen. Wir haben vielfältige Möglichkeiten. Vor meinem Unfall bin ich selber Kitesurfer und Kitesurflehrer gewesen, also kann ich es nur empfehlen. Kommt hoch, geht ans Wasser, macht schöne Dinge und genießt einfach vor allem den Sommer hier oben.
Sehr, sehr schöne Schlussworte. Ja, hoffentlich bald kommt der Sommer.
Wir warten drauf.
Genau. Paul, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Kreuz und quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte. In Kreuz und Quer.